Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von HPU and You. Du hast eine Ärzte-Odyssee hinter dir, weil du dich ständig erschöpft und ausgelaugt fühlst. Vielleicht plagen dich auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Migräneattacken, Ängste oder Zyklusprobleme. Dann bist du hier genau richtig, denn oft steckt hinter all diesen Beschwerden die Stoffwechselstörung HPU. Und genau die beleuchten wir in diesem Podcast von ganz unterschiedlichen Seiten. Ich bin Sonja Schmitzer, Ingenieurin für molekulare Biotechnologie, Fachjournalistin und Buchautorin. Und ich zeige dir, wie du deine Gesundheit trotz der HPU wieder selbst in die Hand nehmen kannst.
Hi Carina, ich freue mich echt riesig, dass du heute den Weg zu mir in den Podcast und ins YouTube-Video gefunden hast, denn es geht um ein super wichtiges Thema, Trauma und HPU. Und da bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, Sonja, da gibt es eine ganz, ganz wichtige Verbindung und du hast eine Beobachtung gemacht. Was war das denn für eine? Ja.
Also erstmal herzlichen Dank, dass du dem Impuls gefolgt bist und ich mich ja quasi ein bisschen selbst eingeladen habe bei dir. Also schön hier zu sitzen und das Thema mal zu besprechen, weil mir da wirklich einige Sachen auffällig waren, seit ich in dem HPU-Coaching auch aktiv bin. Merke ich immer mehr, dass meine Klientinnen und Klienten, also eigentlich sind es Klientinnen, ich glaube, wir können dabei bleiben, es sind eigentlich nur Frauen, die zu mir kommen, einfach ganz oft eine HPU und Traumafolgesymptome auch haben. Also sie haben ein Traumathema und sie haben eine HPU. Und je nachdem, von welcher Seite sie reinkommen, ja, muss man immer genau gucken, okay, am Anfang war es eher so, dass mir eben aufgefallen ist, dass die zur Traumaintegration kamen, auch gleichzeitig ein HPU-Thema. Mittlerweile ist es aber auch genau andersrum, dass ich die, die eigentlich nur fürs HPU gekommen sind und die ich auch in der fünfmonatigen Begleitung habe, da auch schon ganz oft die Feststellung machen musste, die haben auch tatsächlich mit starkem emotionalen Stress oder mit traumatischem Stress zu tun. Und Stress ist ein Riesenthema bei beiden. Ja, Stress befeuert die HPU, HPU befeuert das Trauma. Und das ist schon ein ganz schönes, ja, ein dickes Ding eigentlich, um was es da geht, was mir immer auffälliger wird.
Ja, genau. Ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt sind Begriffe gefallen, Trauma, Stress, HPU. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen auseinander differenzieren? Ich glaube, HPU ist klar, da macht man halt einen Urintest, dann hat man das Ergebnis, Punkt, ja? Genau. Aber wie ist es jetzt mit Stress und Trauma? Und ja, woher weiß ich denn eigentlich, wann ich von was betroffen bin?
Ja, also HPU hast du schon gesagt. Ich glaube, das wissen die meisten auch, die hier zuhören. Da kann man einen schönen Fragebogen auf deiner Seite auffüllen und dann kann man noch ein paar Symptome überprüfen. Und wenn das einen Anlass gibt zu einem Urintest, dann macht man den. Und wenn der positiv ist, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass man eine HPU hat. Das ist relativ einfach, ja. Bei Traumafolgesymptomen ist es ein bisschen schwieriger. Wir müssen halt erstmal definieren, was ist eigentlich Trauma, weil es ist ein bisschen zu einem inflationären Begriff geworden in der letzten Zeit, was auf der einen Seite gut ist, weil es damit ins Bewusstsein rutscht, aber man muss wirklich auch differenzieren, ja. Und Trauma heißt eigentlich erstmal in der groben Bedeutung, es ist ein Ereignis passiert, was mich auf körperlicher und oder seelischer Ebene völlig überwältigt hat. Das heißt, es hat meine Bewältigungsmechanismen komplett überfordert und sozusagen bleibt das Trauma wie in unserem Körper stecken, ja. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Traumaformen. Den meisten ist bekannt eben das Akut- oder Monotrauma. Also wir haben einen Unfall, wir erleben eine Naturkatastrophe. Der plötzliche Tod von irgendjemand kann uns auch in einen Trauma-ähnlichen, also kann uns ins Trauma führen, muss man so sagen. Ja? Und das ist den meisten auch irgendwie klar. Oder wenn jemand aus dem Krieg zurückkommt oder so, dann weiß man, okay, der hat Trauma erlebt. Was noch nicht so klar ist und was in den letzten Jahren aber mehr an Informationen, worüber es mehr Informationen gibt seit den letzten Jahren, ist eben das Komplextrauma. Ne? Das ist das, was uns in der Regel in der frühen Kindheit passiert. Das schließt dann Entwicklungstrauma ein, das schließt Beziehungstrauma ein. Und das ist eine Sache, die wir in der Regel eben über ganz, ganz viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, schon mit uns herumtragen. Das heißt, wir sind in keiner guten Stresstoleranz. Wir haben Probleme mit hochgefahrenem Nervensystem oder runtergefahrenem Nervensystem, wie auch immer. Und wir empfinden großen Stress, können das oft aber gar nicht in die Relation zum Hier und Jetzt setzen. Das ist auch immer so ein relativ typisches Zeichen, wenn jemand kommt und sagt, mir geht's nicht gut, ich habe die und die Symptome, ich fühle mich gestresst, mein Nervensystem ist überhaupt nicht reguliert, wenn es dann schon so weit ist, dass sie so weit denken oder Bescheid wissen. Aber irgendwie passt es gar nicht zu meinem Leben. Und dann fangen wir an zu gucken. Dann fangen wir einfach an zu gucken, zu sagen, also ohne dass wir jetzt in alte Traumadynamiken reingehen, das braucht es gar nicht, ja. Aber dann fangen wir zumindest mal grob an zu schauen, was war da in der Kindheit. Bei vielen, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass sie Trauma in der Kindheit erlebt haben. Ja. Entweder weil es komplett dissoziiert ist oder weil man sich so super angepasst hat und super Kompensationsstrategien entwickelt hat, dann irgendwie das Ganze so ein bisschen, ja, es ist nicht mehr so präsent. Also es ist nicht so wie bei einem Monotrauma, wo man weiß, okay, da gab es einen schlimmen Unfall. Es ist etwas, was über Jahre, Jahrzehnte einfach vor sich hinschleicht und was den Körper extrem stresst.
Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen von so einem, sag ich mal, typischen Kindheitstrauma, was dir immer wieder begegnet?
Ja, ich kann aus der Praxis sogar jetzt gerade zwei Frauen erzählen. Die eine war gerade auch beim Retreat bei mir und haben eine Woche zusammen gearbeitet. Und das ist ein relativ typischer Fall. Da ging es darum, dass es ein Kind, die Eltern haben sich getrennt. Das war gar nicht das Hauptproblem. Die Mutter war auch sehr engagiert, hat sich sehr um das Kind gekümmert. Das war auch überhaupt nicht das Thema. Sie waren auch gut versorgt, alles fein, soweit nach außen. Aber die Mutter hat einen neuen Partner kennengelernt und der ist dann dort eingezogen. Und diese beiden Menschen haben sehr viel gestritten. Und teilweise wurde es eben auch handgreiflich. Ja, und diese Frau, damals noch ein kleines Mädchen, ist zum Beispiel oft nachts aufgewacht, weil es diese Schreie, dieses Gestreite gehört hat und hat extrem viel Angst um die Mutter gehabt, natürlich. Ja, das heißt, immer wenn die Atmosphäre auch nur ein bisschen gekippt ist zu Hause, wenn es die Gefahr gesehen hat, es kommt Streit auf, dann ist natürlich sofort, sind alle Alarmglocken angegangen. Ja, oder es ist nachts, das kleine Mädchen ist nachts aufgewacht und hat das mitbekommen und das Gefühl von Sicherheit, also auch Sicherheit bei den Bezugspersonen und bei Trauma haben wir immer den Verlust von Sicherheit, war einfach nicht da. Ja, sie konnte mit ihren ganzen Gefühlen, mit ihren Ängsten nirgendwo landen und dieser Stress ist bis heute da und er hat sich so stark ausgewirkt, dass sie, obwohl sie studiert hat und eigentlich auch einen tollen Job hat, das alles gar nicht mehr ausführen kann, weil sie hat so viel innere Spannung in sich, dass sie es nicht, dass sie ihr Nervensystem nicht regulieren kann. Und dass sie sehr viel erschöpft ist. Und surprise, surprise, bei der Gelegenheit haben wir natürlich gesagt, mach doch mal bitte einen HPU-Test. Und der ist natürlich jetzt auch noch positiv. Das heißt, da ist wirklich von allen Seiten, ja, kommt da Anstrengendes jeden Tag auf ihr System. Ja.
Ich sehe das ja auch ganz häufig bei mir in den Kursen, dass Menschen berichten, ich bin total angespannt oder auch wenn man dann versucht, so in gängige Entspannungsmethoden reinzugehen, dass es teilweise gar nicht gelingt, ja, weil die Anspannung so groß ist,
Ja.
dass man weder eine Atemübung noch sonstige, sag ich mal, gängige Entspannungspraktiken überhaupt ausführen kann. Was denkst du denn, warum trifft das den HPUler besonders häufig, dass Trauma entsteht oder dass Trauma vielleicht auch so lange nachwirkt?
Also zum einen würde ich einfach sagen, es sind beides große Stressoren, sowohl die HPU als auch das Trauma in der Biografie. Das eine befeuert das andere. Was zuerst da war, ist schwer zu sagen. Ja, wir können ja, wenn wir auch davon ausgehen, HPU ist genetisch, dann können wir ja auch gleich ins Transgenerationstrauma einsteigen. Ich glaube, irgendwas haben die miteinander zu tun. Aber was es genau ist, das wäre jetzt wirklich reine Raterei. Ich forsche noch, sagen wir es mal so. Aber zurück zu deiner Beobachtung vielleicht. Du sagst, manche können eben nicht diese Atemtechniken machen, manche können nicht Entspannungsübungen machen und so. Und das ist ganz wichtig, dass man da vielleicht auch, wenn man im Bereich Arbeit ein bisschen traumasensibel rangehen darf. Es gibt Menschen, die können das aus einem guten Grund nicht. Ja. Also zum Beispiel, wenn, vielleicht das Beispiel von eben, das Mädchen, was aufgewacht ist nachts, weil es Streitereien gab, weil es Angst um die Mutter hatte. Das sind zum Beispiel Dinge, wenn wir in Situationen von Stress überwältigt werden, die uns im Schlaf erwischen. So könnte man es sagen. Ja? Also jemand schläft, wird wach Und dann passiert irgendwas Schreckliches. Ja? Dann, Hatschi, dann speichert der Körper ab, verknüpft das. Ja? Wenn ich schlafe, habe ich keine Kontrolle, dann passiert etwas Schreckliches. Ich muss immer total hier wach sein. Ich muss alles abscannen, ich muss alles mitbekommen. So. Solche Menschen kannst du schlecht mit deinen Meditationstechniken gewinnen. Weil
Genau.
die versuchen das dann zwar krampfhaft, aber das System meldet permanent, in der Ruhe ist es gefährlich, ist es gefährlich, ist es gefährlich. Ja? Deswegen fällt denen das so schwer. Manche sitzen da trotzdem und machen die Augen zu und man denkt, oh, die sind super entspannt, aber die haben schon lange dissoziiert. Die sind schon gar nicht mehr da. Ja? Also das kann man manchmal gar nicht auseinanderhalten. Und mit der Atemarbeit, das kenne ich von mir selber. Ich habe zum Beispiel mal ich bin mal fast ertrunken als kleines Kind. Und ich hatte auch so Probleme mit Atemtechniken oder Atemübungen und habe mich immer gefragt, warum? Bis ich irgendwann mal kapiert habe, dass in dem Moment, wo ich die Aufmerksamkeit auf den Atem lege, das getriggert wird.
Ja,
Deswegen, wenn
das
jemand
ist sehr gut
kommt,
nachvollziehbar, ja, absolut.
Und sagt, ich kann das nicht, der hat keinen inneren Schweinehund, der hat auch nicht mangelnde Disziplin, sondern wirklich von dem Punkt kommen, es gibt einen guten Grund, warum jemand etwas nicht kann. Ja? Und da muss man anders rangehen. Ja? Weil das Problem ist, wir dürfen Menschen, gerade jetzt die mit dem Trauma da sind, auf keinen Fall wieder in eine Position bringen, wo sie das Gefühl haben, sie haben keine Wahl. Ja? Sondern sie sollten ja eigentlich langfristig wieder lernen, mit sich zu sein, in ihrem Körper sich sicher zu fühlen. Das ist zum Beispiel ein Thema, was beide betrifft. Ja, also dieses nicht sich sicher fühlen im eigenen Körper. Ja. Da hast du ja auch immer schon mal von berichtet, aus deiner Geschichte erinnere ich mich, ne? Mit der HPU, wenn man nie weiß, wie geht's am Morgen, was kommt.
Absolut, also ich finde, da muss gar nicht unbedingt noch so, sag ich mal, Spannungen in der Familie oder was du jetzt eben als Beispiel gesagt hast, muss gar nicht zwangsläufig mit dazukommen. Ich habe oft das Gefühl, die HPU bietet schon so einen schönen Nährboden,
Ja.
dass man einfach Sicherheit in sich selbst verliert. Das kann eigentlich in meinem Empfinden schon ausreichen. Und wenn dann eben noch irgendwas Externes dazukommt, dann läuft das Fass einfach sehr, sehr, sehr viel schneller über als bei jemandem, der einfach in einer stabilen Stoffwechselsituation ist, wo die Körperfunktionen normal laufen, ja, wo man nicht jeden Morgen aufsteht und sich überlegen muss, kann ich heute das Haus verlassen? Habe ich heute vielleicht wieder Durchfall oder Migräne? Oder
Ja.
wenn ich das und das esse, wie geht's mir dann danach? Kriege ich vielleicht Angst und Panik, wenn ich jetzt in die U-Bahn steige? Das sind ja alles Themen. Ja, das ist mangelnde Sicherheit. Ich denke, das
Genau.
ist ganz
Und das
groß.
ist das, was unser Nervensystem einfach aus der Bahn wirft,
Ja,
ne? Und dann
total.
ist es auch gar nicht mehr so wichtig zu wissen, okay, ist es jetzt die HPU oder ist es was von früher? Weil ganz genau können wir das ganz ehrlich gesagt sowieso nicht sagen. Wir
Ja.
können nur mit dem arbeiten, was hier und jetzt gerade präsent ist. Wir wissen nicht genau, was hat er damals derjenige vielleicht doch bewältigt, was vielleicht nicht. Was kommt aus so einer Situation, dass man eben mit dem Körper sich so unsicher fühlt? Und Sicherheit ist unser höchstes Gut. Das dürfen wir nicht vergessen als Menschen. Ne? Und das Erste, was wir versuchen, wenn irgendetwas los ist, ist Sicherheit herzustellen. Und wenn wir eine heftige HPU haben, dann Panikattacken vielleicht auf einen zukommen können und so, dann klar, dann kommt es im traumatischen Stress sehr, sehr nah. Ja. Genau.
Du arbeitest jetzt mit deinen Klienten dran, sowas bewältigen zu können. Kannst du uns da mal ein Stück weit mitnehmen? Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie?
Also jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Bewältigen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck in dem Kontext, weil wenn wir jetzt von Trauma sprechen, ja, dann ist ja irgendeine Bewältigungsstrategie damals hat nicht funktioniert, ja. Also wir sitzen mit diesem Trauma da, wir haben unsere Symptome und was dann in der Regel passiert, ist, dass wir Kompensationsstrategien erlernt haben, ja. Also wir haben entweder erlernt, uns super anzupassen, das wäre jetzt mal auf der Ebene, auf der Verhaltensebene. Oder wir haben halt angefangen, mit Substanzen uns irgendwie zu beruhigen. Als Kinder geht das sehr schnell zum Beispiel über Essen oder massive Beschäftigung. Heute sind es die Handys. Früher weiß ich gar nicht, was wir da gemacht haben. Aber Es ist immer ganz wichtig, sich diese Kompensationsstrategien einmal genau anzuschauen. Und weil ich das Wort jetzt gerade erwähne und das im HPU-Kontext auch so extrem wichtig ist, würde ich gerade einmal gerne eine Schleife machen, Knoten dran, dass wir das wiederholen, wo du gerade angefangen
Schleife.
hast. Genau. Kompensationsstrategien können einem auch in der HPU-Begleitung extrem viel Schwierigkeiten machen. Weil wir wissen ja, wir arbeiten in der HPU-Begleitung mit den Nahrungsergänzungen relativ easy in der Regel. Ja, es sei denn, jemand verträgt sie nicht, weil er so komplett durch den Wind ist, nochmal ein anderes Thema. Aber in der Regel funktioniert das, ne? Stress ist ein Riesenthema, haben wir schon drüber gesprochen. Das kann man einfach eben nicht so leicht abstellen. Aber was einfach ein riesiges Thema was die dritte Säule ja ist, ist Ernährung. Und da ist es echt schwierig, oft anzusetzen, ja, weil es für viele Menschen ein riesiges Kompensationspotenzial hat, etwas zu essen zur richtigen Zeit, das zu essen, was sie in dem Moment wirklich zur Ruhe bringt. Also da erlebe ich immer die größten Schwierigkeiten eigentlich in der Beratung, ne? Dass, wenn es daran geht, wenn man ihnen das nehmen möchte, das kann echt kritisch werden. Und tatsächlich kann es nicht nur gefühlt in dem Moment kritisch werden, sondern es kann wirklich kritisch werden, weil wenn wir jemanden in der Beratung haben, der wirklich ein Traumathema hat und wir nehmen ihm diese Kompensationsstrategie, dann kann der Schuss richtig nach hinten losgehen, weil diese Strategie dient ja dazu, etwas unten zu halten, was nicht verarbeitet wurde. Und was natürlich immer wieder irgendwo nach oben drängt. Ja, alter Schmerz will immer nach oben. So. Und deswegen haben wir ja ganz tolle Sachen erfunden, haben uns auch damals alle gerettet. Wir haben angefangen zu essen. Ja, wir haben angefangen viel zu arbeiten, viel Sport zu treiben, Serien zu gucken, was auch immer. Jeder nach seiner Persönlichkeit so ein bisschen. Ne? Wenn ich das jetzt wegnehme, das ist wie so ein Dampfkochtopf, wo ich den Deckel plötzlich aufmache. Dann kommt einfach möglicherweise alles auf einmal auf diese Person zu. Und was das Fatale dann ist, wenn sie es dann wieder nicht verarbeiten kann, weil es wieder ihre Bewältigungsstrategien überstreitet, dann haben wir eine Retraumatisierung. Und das wollen wir gar nicht. Ja. Also deswegen, das ist auch was, wo wir auch oft mit Kollegen drüber sprechen, die sagen, ja, alles klappt so gut, nur mit dem Essen ist es so schwierig, ja. Und das empfinde ich auch wie gesagt, als ein schwieriges Thema und bin da aber auch mittlerweile so, ja, wo ich sage, okay, so viel wie möglich und wenn nicht alles auf einmal geht, also abholen da, wo jemand steht, ja, nicht versuchen da wahnsinnig viel Ehrgeiz reinzubekommen und damit man schnell vorankommt. Meistens geht es ja darum, dass man schnell Ergebnisse haben will. In dem Fall ungünstig. Genau.
Spannender Aspekt habe ich tatsächlich noch gar nie so gesehen.
Aber du kennst das Problem, oder? Mit der Ernährung.
Ich kenne das Problem mit der Ernährung absolut,
Ja.
aber ich dachte bisher eigentlich eher, dass es einfach auf unsere Gewohnheiten halt zurückzuführen ist. Es ist auch schwierig, all diese Dinge, die wir ja oft gerade so in der deutschen Kultur eben miteinander kombinieren, also ein Brot mit was drauf und am besten
Genau.
Marmelade, irgendwie mit Zucker und Milchprodukten und so. Das ist ja unsere klassische Ernährung und ich glaube, das ist schon total schwierig, völlig ohne traumatischen Hintergrund sich da mal komplett umzustellen und zu sagen, ich mache das jetzt mal ganz anders. Also man muss ja auch erst mal auf die Idee kommen, was kann ich denn dann essen? Also ja, spannend finde ich auf jeden Fall. Das war mir bisher nicht so bewusst, muss ich sagen. Vielleicht aber auch, weil ich es aus meinem Kontext gar nicht kenne als Kompensation. Bei mir war eher Essen weglassen. Wenn Stress, dann Essen weglassen. Also es gibt ja, glaube ich, zwei verschiedene Typen. Die einen nehmen ab, wenn sie Stress haben, und
Richtig.
die anderen nehmen zu. Und
Absolut. Ja, absolut richtig.
genau.
Diese Folge wird gesponsert vom End-You-Shop. Hier bekommst du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm.
Du hast natürlich auch recht, natürlich hat es auch was mit Gewohnheit. Irgendwann wird es auch zu einer Gewohnheit. Das kommt noch dazu. Und es gibt, weißt du, es ist immer für diejenigen, die es nur, die für die es nur eine Gewohnheit ist, die reagieren anders. Für diejenigen, die es wirklich eine Kompensationsstrategie ist, hast du das Gefühl, du nimmst ihnen den Rettungsring weg.
Ja, hast du
Die
recht.
feilschen um jedes Stück Schokolade oder kann ich
Ja.
nicht noch dies und kann ich nicht das noch ersetzen gegen was anderes und so, ne? Es
Ja.
gibt die anderen sind, die sagen, oh Mist, jetzt keine Pasta mehr am Abend, okay, so what? Kriege ich irgendwie hin und wenn ich mal nicht, dann war es halt so. Die sind anders im Umgang, die haben keinen Stress damit, wenn du ihnen das sagst. Die sind höchstens nur ein bisschen maulig in dem Moment, also maulig ist auch das falsche Wort, also unzufrieden mit dem, was sie jetzt da tun sollen, ja?
Ja,
Aber
genau.
die haben keine Panik. Und manche kriegen wirklich Panik. Das finde ich immer noch ganz wichtig zu sehen in dem Kontext. Und ach so, wollen wir zurück zu dem Knoten oder wollen wir einfach weitermachen, wo es uns
Ja,
hinträgt?
nee, lass gerne noch mal zurück zum Knoten kommen. Ja, also vielleicht.
Es ging ja um die Bewältigung insgesamt. Ne? Man kann natürlich im Prinzip ein Ereignis, was nicht bewältigt wurde, das wurde nicht bewältigt. Das steht im Raum. Das macht neurosystemisch was mit uns. Das heißt, das hat einfach schon lange in unserem Gehirn Verbindungen geknüpft. Ja, Autobahnen, die immer wieder gefahren werden, Trigger, die immer wieder getriggert werden und so weiter und so fort. Ja? Man muss bei allem ganz klar wissen, Trauma kann man niemals im Leben wegmachen. Das ist natürlich der große Wunsch, weil es ja unser Leben tatsächlich auch sehr beeinflussen kann. Aber man kann es nicht wegmachen. Es gehört einfach zu uns. Was wir machen können, und jetzt wieder neurosystemisch gedacht, ist, wir können diese Autobahnen weniger befahren. Ja, das ist also eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir kennen die Erfahrung, die war negativ. Welche positive Erfahrung kann ich machen? Und wie kann ich die möglichst oft wiederholen? Das wäre so eine Technik in dem Bereich, sage ich jetzt mal. Ne? Wir können auch anfangen, mit dem Nervensystem zu arbeiten, was extrem wichtig ist, ja, dass wir wieder schaffen, ein reguliertes Nervensystem zu finden und das auch regulieren zu können, die Stresstoleranz wieder weiter werden zu lassen. Ja, manche Menschen haben ja ganz enges Stresstoleranzfenster, das heißt, die kleinste Kleinigkeit haut sich schon nach oben oder unten raus. Das kann man nachlernen. Das gehört eigentlich in einen gewissen Entwicklungszeitraum als Kind. Ja, wenn wir gut koreguliert worden sind, dann haben wir das gelernt. Sind wir es nicht, ist es ein bisschen blöd, aber wir können es heute noch lernen. Also machen wir Regulationstechniken, wir machen vielleicht auch mal eine traumasensible Meditation, wir machen Bewegungs-, also was auch immer in dem Bereich Entspannung, Nervensystem, Regulation passt. Wir machen körperorientiertes Arbeiten, das heißt, wir finden wieder irgendwie einen sicheren Ort in unserem Körper, möglichst einfach vielleicht auch in Begleitung. Ich habe eine junge Frau in der HPU-Begleitung, die tatsächlich auch Trauma im Hintergrund hat. Die sagt, ich kann nicht 2 Minuten die Augen schließen und mich auf meinen Körper konzentrieren, ich werde sofort panisch. Das gibt es. Ja, okay, da weiß ich, da ist eine Geschichte, das ist so stark mit dem Körper verknüpft, da muss man wirklich wieder vorsichtig sein, ja. Also wie kann ich jemanden dazu bringen, sich wieder ein bisschen sicherer in seinem eigenen Körper zu fühlen und wie kann ich ihn da ein Stück weit begleiten? Weil Thema Sicherheit, wenn ich nicht alleine bin, geht es leichter. Ja? Ressourcen sind ein riesiges Thema, also die Bildung von Ressourcen und natürlich Stabilität erstmal. Also bevor ich an irgendetwas rangehe, brauche ich eine gewisse Stabilität. Das gilt für Trauma, das gilt aber im Prinzip auch für die HPU.
Ja.
Also wenn jemand kommt und ist, ich sage jetzt mal, wirklich völlig durch den Wind und überhaupt nicht mehr belastbar, dann haue ich da jetzt auch nicht mit 20 Nahrungsergänzungen rein und drücke ihm noch 10 Übungen am Tag hinterher. Das ist nicht möglich. Ja. Also abholen, wo jemand steht, realistisch bleiben, stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Ja. Und dann irgendwann, wenn das einigermaßen stabil ist und der Rucksack gepackt ist sozusagen für den Aufstieg, dann kann man auch mit der emotionalen Arbeit einsteigen. Das heißt, ich mache das über Anteilearbeit. Wir gucken uns einfach an, welche Anteile sind da immer wieder in uns, die sich triggern lassen, die nach Hilfe rufen. Und da haben wir es in der Regel also wenn wir es jetzt mal auf einen ganz kleinen Nenner brechen, haben wir immer ein emotionales Verlassenskind und ein konditioniertes Verlassenskind, was versucht, die Situation zu retten. Und die beiden bauen halt permanent eine emotionale Spannung auf. Und die hat in der Regel immer ihren Ursprung in der Kindheit. So. Und das ist eine große Arbeit, mit diesen Anteilen zu arbeiten. Und es hat aber das Schöne, was dabei entsteht, ist, man lernt sich selbst viel, viel besser kennen. Also es gibt ja immer diesen schönen Titel von dem Besser Brecht, gell, ne? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? So, der Buchteil lässt wirklich Programm in der Anteilearbeit, ja. Wir wissen gar nicht, wer so den ganzen Tag in uns spricht und wer aus was heraus agiert. Deswegen halte ich das auch für einen wesentlichen Teil in der Traumaarbeit, dass wir uns mit allen Anteilen beschäftigen, mit den schmerzlichen, aber auch mit den ressourcenhaften und dann einfach wieder ein bisschen näher zu uns selber kommen, weil ich glaube, viel der Unsicherheit ist auch deshalb, weil wir uns so weit von uns weg entfernt haben. Ja. Trauma, Unsicherheit im Körper, das führt alles weg von uns. Das ist wie so ein Heimkommen.
Hast du auch das Gefühl bei deiner Arbeit, dass viele deiner Klientinnen ein Leben leben, das eigentlich gar nicht so zu ihnen passt?
Ja, extrem viel. Also ich würde sagen, fast alle. Manche haben es noch nicht gemerkt, aber ich sage mal, gerade so die Frauen um die Lebensmitte, da bricht es dann oft recht stark aus, wobei die auch jünger werden mittlerweile, stelle ich fest. Ja. Das kann mit Trauma sehr stark verknüpft sein, weil wir als Kinder nicht gelernt haben, dass wir eine Wahl haben. Ja, wir waren sehr mit dem Außen beschäftigt, wir haben immer versucht, irgendwo zu kontrollieren, was passiert, wie kann ich Gefahren abwenden, wie kann ich mich anpassen, vor allen Dingen auch, um einen sicheren Platz irgendwo zu haben. Und je mehr ich mich mit dem Außen beschäftige, desto weniger kann ich bei mir sein. Und dann ist immer die Frage, wenn ich selbst nicht da bin, wer macht das dann da drin? Ja, welchen Stimmen folge ich? Welche Gedanken denke ich? Ja, das Leben im Hier und Jetzt ist im Prinzip eine Blaupause von dem, was wir früher erlebt haben. Wenn wir sehr angepasst waren, wenn wir sehr angepasst alles machen, was uns vor die Füße geschoben wird, jeder Karotte hinterherlaufen, zum Beispiel. Ja, wir werden uns nicht fragen, was wir können. Wir werden uns vielleicht auch nicht viel zutrauen können, weil Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen natürlich für Menschen mit Traumahintergrund eher ein Riesenproblem sind, ne?
Total, ja.
Ja.
Lass uns mal ganz kurz einen Perspektivenwechsel machen. Viel passiert in der Kindheit, das ist ja eine ganz sensible Zeit. Was kann ich denn als Eltern richtig machen, damit meine Kinder da möglichst schadfrei rauskommen? Kann ich das überhaupt?
Gute Frage. Also ich würde es jetzt nicht prozentual be beantworten, dass du es zu 100% kannst. Also die Arbeit fängt immer bei den Eltern an. Immer. Und ich finde es manchmal ganz merkwürdig, wenn ich das als auch von Kolleginnen höre, dass die Eltern ihre Kinder zum Beispiel zur HPU-Therapie bringen, aber selbst gar nicht nach sich selbst gucken. Auch beim HPU nicht. Also es gibt's auch. Ja, so. Also die Arbeit geht ja immer, und gerade wenn wir vielleicht auch die Generationen im Blick haben, die Arbeit geht immer von Generation zu Generation. So. Und für mich entsteht langsam der Eindruck, dass wir, also die Generation, die wir sind ja, ich glaube, du auch schon, Kriegsenkel, ja. Kriegsenkel sind im Moment die, gerade die Frauen, die ja jetzt entscheiden dürfen, ob sie das ganze Dilemma mal zu sich nehmen wollen und können, was in den Generationen davor entstanden ist. Ja. Und manche tun das, und damit ist es für die weitergehenden Generationen natürlich das Beste, was sie tun können. Und manche können es noch nicht, dann müssen es die Kinder lösen. Ja. Also, um deine Frage ganz einfach zu beantworten mit einem Satz, fang mal bei dir selbst an. Du kannst nicht ein dysreguliertes Nervensystem haben und dein Kind regulieren wollen. Das geht nicht. Nervensysteme kommunizieren wie Bäume im Wald, ja, über ihre Wurzeln, ganz, ganz fein, ganz subtil. Und wenn du selber nicht also reguliert bist, dann hast du ein riesiges Problem, das deinen Kindern irgendwie beizubringen. Und das ist schon so, so super wichtig. Ja.
Absolut.
Absolut, ja.
Jetzt sind wir so schnell ins Thema rein, Karina, dass wir noch gar nicht über dich gesprochen haben.
Ja.
Ja, vielleicht holen wir das mal schnell noch nach. Genau, verrat uns doch mal, wer bist du eigentlich?
Ja.
Wie kommst du dazu, das zu machen, was du jetzt tust? Und ja,
Ja.
wie kann man dich finden oder wie kann man auch mit dir zusammenarbeiten?
Ja. Also ich lebe mittlerweile auf Mallorca, ist meine Wahlheimat geworden seit 2014, da kann man mich finden. Da kann man mit mir arbeiten, indem man hierher kommt, oder man kann auch bei mir ein Retreat machen auf der Finca. Ich habe ein schönes kleines Tiny House hier stehen, und dann kommen manchmal Frauen mal für eine Woche und verbinden das Schöne mit dem Guten, und dann ist das auch immer eine ganz, ganz feine Sache hier. Ist ein anderer Rahmen einfach mal, als wenn man es zu Hause macht. Aber natürlich mache ich auch ganz viel online. Das ist mittlerweile wirklich gang und gäbe. Also das zu der Frage, wo man mich finden kann. Und zu meiner Person vielleicht, ich arbeite jetzt, ich glaube, 25 Jahre so in dem, mit Menschen, sage ich jetzt mal, ganz generell gesprochen. Bei mir hat es angefangen mal Ende der 90er mit einer Heilpraktiker-Ausbildung und einer Ayurveda-Ausbildung. Und dann habe ich sehr viel Gefallen am Ayurveda gefunden, habe dann Anfang 2000 eine Praxis aufgemacht in Frankfurt, habe viele Jahre Ayurveda gemacht. Auch da hauptsächlich Frauen in der Behandlung, habe ich ja viel Körperbehandlung gemacht, viel für die Entspannung getan im Prinzip. Und habe aber dann irgendwann festgestellt, das ist ja ganz schön, wenn man alle 2 Wochen mal zu einer Behandlung kommt und danach auch rausschwebt. Das ist auf jeden Fall eine Ressource, aber es bringt nicht in die Heilung. Ich möchte immer noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir können ganz viele tolle Sachen machen, aber es ist immer die Frage, lindere ich damit Symptome oder gehe ich auf einen Heilungsweg? Ja. Und also ich habe mir viel Zeit immer genommen, auch bei den Behandlungen, aber man kann in der Ayurveda-Behandlung nicht alles besprechen, also eben nebenbei. Ja. Und dann habe ich angefangen, einen Frauenkreis gegründet. Und habe 2 Jahre im Prinzip mich mit Frauen regelmäßig getroffen im Kreis. Und wir haben da eine entspannende, sehr nährende Zeit verbracht mit Meditationen, mit Tanzen, wir haben uns gegenseitig tiefgehende Fragen gestellt. Also nicht so, wie wenn wir einfach nur Kaffee trinken gehen, sondern wirklich, es war ein sehr nährender Kreis. Das hat auch sehr, sehr gut getan. Und das musste ich halt aufhören, als ich nach Mallorca gekommen bin. Ja, und dann habe ich die neurosystemische Ausbildung bei der Verena König relativ bald gemacht, weil ich dann gemerkt habe, okay, das mit dem Trauma, das kann ich nicht mehr außen vor lassen in meiner Arbeit, weil ich, wie eben schon gesagt, Linderung und Heilung sind einfach 2 ganz verschiedene Sachen. Und so schön das ist, mal eine Massage zu bekommen oder in einem Frauenkreis zu sitzen oder Nervensystemregulation zu machen, das wollen wir ja nicht unser ganzes Leben lang als Muss haben, ja, sondern wir wollen ja eigentlich in einen Heilungsweg reinkommen. Und dann war ganz klar, okay, dann muss es noch mehr in die Tiefe gehen. Und so habe ich dann diese Ausbildung absolviert. Und dann dachte ich eigentlich, jetzt bin ich fertig und jetzt mache ich gar nichts mehr. Jetzt weißt du, was kommt, ne? Plötzlich saß ich 2 netten Sonjas gegenüber am Zoom und habe mich kurz gefragt, wie bin ich da jetzt eigentlich hingekommen? Und aber auch durch meine eigene, ich habe ja selber auch eine HPU, und klar, irgendwie war es dann naheliegend, das auch nochmal dazu zu nehmen. Und ich muss sagen, ich bin heute heilfroh, dass ich das gemacht habe. Nicht nur für mich selbst, sondern weil das so wichtig ist, dass wir diese Ebenen zusammenbringen. Ja? Wir können weder nur auf der einen noch auf der anderen arbeiten. Da fehlt es. Ja? Und ich meine, wenn wir von Ebenen sprechen, dann ist es ja auch ein Modell in unserem Kopf. Also, wenn du ein Kind erzählen würdest, der Mensch teilt sich in Ebenen auf, dann würde das Kind sagen, wieso? Da ist doch ein ganzer Mensch, wo ist denn da eine Ebene? Ja. Und ich glaube, da dürfen wir wieder hin zurückkommen, dass wir das miteinander verbinden können, ja,
Ja,
und
absolut.
müssen.
Ja.
Und müssen.
Ja, ich glaube grundsätzlich muss einfach das, also A muss aus meiner Sicht die HPU noch viel, viel bekannter werden. Und wenn sie dann bekannt ist, dann muss einfach sofort klar sein, das ist so viel mehr als ein Verlust von Zink, B6 und Mangan. Und dann nimmt man so eine
Definitiv.
Kapsel und dann denkt man, das ist alles wieder im Lot. Nein, das ist es nicht. Das ist sehr, sehr, sehr viel komplexer. Und eben auch nicht nur auf biochemischer Ebene, sondern eben auch auf psychischer Ebene.
Absolut richtig.
Und wir müssen uns, glaube ich, leider eingestehen, dass wir da sehr viele Dinge noch gar nicht bis ins letzte Detail verstanden haben. Wir machen viele Beobachtungen, was zusammenhängt. Aber ich glaube, da wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel tun, dass wir da vielleicht auch mal eine richtige Forschung reinkriegen. Das ist so mein Traum, ja,
Ja,
dass das ganze
genau.
Thema mal so bekannt wird, dass auch jemand sich da mit öffentlichen Geldern annimmt, dem ganzen Ding und ja, dem einfach auch mal Raum gibt und Fragen
Ich glaube aber,
beantwortet.
ich glaube, das wird kommen. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl, weil es einfach immer mehr gibt.
Ja.
Und die Masse macht manchmal den springenden Punkt sozusagen, weißt du? Und gerade auch diese Kombination, die wir jetzt in der HPU haben mit psychischen Symptomen, ja, die sowohl als auch sein können. Wie viele Leute sitzen ewig in irgendwelchen Therapien
Ja.
und sagen, eigentlich habe ich schon alles 35 Mal durchgekaut. Warum habe ich immer noch eine Panikattacke?
Ja.
Dann müssen da Lampen aufgehen und dann muss ein Psychotherapeut wissen, okay, da müssten wir vielleicht mal gucken, was auf der biologischen Ebene da nicht funktioniert. Und da fehlt es auch viel an Wissen. Ich glaube, es sind noch nicht mal allein die Studien. Ich glaube, es sind auch tatsächlich die Therapeuten, die arbeiten, die noch nichts davon wissen.
Klar, ich denke, das Robert-Koch-Institut trägt da seinen maßgeblichen Teil dazu bei, indem es eben einfach sagt, die HPU ist keine valide Stoffwechselstörung, weil es da nicht ausreichend Studien dazu gibt. Deshalb freue ich mich immer so über Studien. Nicht, weil ich denke, dass in Studien immer und absolut die Wahrheit liegt. War selbst an Studien beteiligt und weiß, dass das
Nicht
leider
so.
nicht immer so ist. Nein. Aber ich denke, es würde in der Öffentlichkeit einfach einen Riesenunterschied machen, wenn das Robert-Koch-Institut das mal anerkennen würde und damit einfach so vielen Leuten Türen öffnen würde, auch Therapeuten. Aber gut, wir sind ja dran,
Ja.
das voranzutreiben und die HPU auch ins öffentliche Licht zu rücken.
Weil letztendlich kann man nichts verlieren. Ich glaube, A ist wieder ein Thema auch Sicherheit für viele Leute. Wenn das nicht irgendwo schulmedizinisch anerkannt ist, dann ist es nicht sicher. Ich
Ja.
glaube, da kann man an der Sicherheit kann man auch noch mal ein bisschen arbeiten, dass sich das wirklich nachvollziehbar anfühlt und logisch anfühlt. Und da tust du eine ganze Menge, Gott sei Dank, für, das auch auf dieser Ebene zu halten, die nachvollziehbar ist, ne? Also das, ja, das wäre wünschenswert, dass das in Zukunft noch mal, ja, es würde so vielen Menschen helfen. Und es ist ja so simpel im Grunde.
Es ist im Grunde simpel, ja. Und ich finde, es sind so erschreckend viele, die eben keine Hilfe von öffentlichen Stellen bekommen oder von schulmedizinisch ausgebildeten Ärzten. Das ist ja eigentlich hochdramatisch, tragisch ist
Absolut.
das, ja.
Deswegen sage ich auch manchmal, wenn jemand sagt, ach, eine HPU, und dann ich merke, da kommt dann so ein, ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, Gefühl hoch, dann sage ich, du, mach mal den Test und dann machen wir mal Mineralstoffprofil und dann sehen wir es doch. So, und wenn du dann ein paar Mineralstoffe einnimmst, die ja dir nachweislich fehlen, weil das kommt ja aus dem Labor, das ist ja valide und solide, dann guck doch mal, ob es dir besser geht. Also auch da muss man mal gucken, wo kriegt man dann einen Fuß, im besten Sinne des Wortes, einen Fuß in die Tür, ne? Und in dem Moment, wo eine Veränderung gespürt wird, ja, dann ist es ja sowieso alles kein Thema mehr.
Absolut. Ich sage auch immer, alles, was nach dem HPU-Test kommt, ist ja schulmedizinisch eigentlich akzeptiert und durchexerziert. Und da haben wir
Richtig.
ja zigtausend Studien dazu. Ja, es ist ja nicht so, dass wir auf Basis dieses HPU-Tests dann dies und jenes gleich veranlassen.
Ja.
Wäre ja auch grob fahrlässig.
Ja, absolut richtig, wie du das sagst. Ja, eigentlich, denn nur der Test ist egal. Am Ende kommt, ist immer das Ergebnis, bringt halt was. Und
Ja.
ich kann ja sehen, habe ich da einen Mangel oder habe ich da keinen. Ja.
Absolut, genau.
Und es wäre auch von dem Kostenfaktor, wenn man sich den mal anguckt in dem Gesundheitswesen, was man alles abwenden könnte mit recht wenigen Maßnahmen,
Ja.
auch nochmal ein anderer Ansatz. Ja,
Absolut. Wenn ich nur daran denke, was ich allein für Kosten produziert habe über 35 Jahre, das möchte ich gar nicht zusammenzählen. Da werden
absolut,
Hüppchen
ja.
Hülle da.
Und mit Trauma ist das gleiche Problem, ne? Also
Ja.
wenn Menschen in ihrem Traumageschehen keine Hilfe finden, dann werden sie auch immer mehr Symptome entwickeln und sie werden auch auf der physischen Ebene kränker werden. Ja.
Ja.
Also zumindest ist
Deshalb.
es meistens so.
Ja, deshalb möchte ich einfach Menschen wie dir Raum geben, weil ich das so fantastisch finde, wie du beide Disziplinen miteinander verbindest. Und ja, ich glaube einfach so richtig, richtig toll Menschen helfen kannst, wieder zurück in ihre Sicherheit zu finden, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene.
Ja, ist auch eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ja. Es ist nichts, was schnell geht, das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Ich danke dir auch gerne noch mal an der Stelle. Ne? Also auch ich kann keine Wunder verbringen und ich kann einfach nur sagen, also ich kann einfach nur begleiten und den Prozess unterstützen, der da passiert. Und das ist auch schon eine Menge. Das will ich jetzt damit nicht kleinreden, aber ich will nur damit sagen, es geht auch nicht schnell. Auch bei der HPU geht nichts schnell. Das,
Ja.
was wir lange unter was wir lange gelitten haben, braucht einfach einen gewissen Heilungsweg. Und ein
Hm.
Heilungsweg ist auch immer eine Entscheidung, muss
Ja.
man auch wissen. Ja.
Genau, absolut. Ja, das ist nun mal ein ganz wichtiges Thema. Genau,
Ja.
und auch
Weil
ein.
deswegen frage ich zum Beispiel auch immer, also ich frage nicht immer, aber ich frage oft, gerade bei HPUlern interessanterweise sogar noch öfter, wenn du dann deine Energie wieder hast und du bist nicht mehr müde und erschöpft und du kannst alles wieder ganz viele Sachen machen, die du die ganze Zeit nicht machen konntest, was machst du dann mit deiner Energie? Und das ist eine ganz spannende Frage, weil und da kommen wir wieder dem Trauma und den Anpassungsstrategien und den Überlebensstrategien sehr nahe, ne? Also manche sagen dann, ja, dann könnte ich endlich wieder in meiner Arbeit besser werden oder ich würde mehr schaffen. Und ganz oft, gerade von Frauen. So. Und dann sage ich immer, okay, und jetzt einmal kurz durchatmen. Willst du gesund werden, um ins alte Hamsterrad zurückzugehen? Und das ist ein guter Ansatz, mit dem man dann mal
Absolut,
nachdenken
ja,
darf, ob
genau.
man diese ganze Mühe dafür auf sich nehmen möchte, um am Ende wieder
Um am Ende
allen das Leben leicht zu
noch,
machen, allen
ja.
anderen das Leben leicht zu machen.
Ja,
Genau.
das stimmt. Karina, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, dass du hier warst. Und ich freue
Ja.
mich, dass wir gemeinsam deine Botschaft in die Welt tragen können.
Ja.
Und wir verlinken auf jeden Fall deine Webseite unter diesem Video. Und ja, ich bin einfach von Herzen froh, dass du diese Kombination
Ja.
anbietest und dass du heute davon erzählt hast. Ganz, ganz lieben
Danke,
Dank.
danke, danke. Ich bin froh, dass ich unsere Wege gekreuzt habe, Sonja.
Ja, ich auch.
Passiert ja nicht durch Zufall. Genau.
Nichts geschieht durch Zufall
Nichts
auf
geschieht durch
dieser
Zufall.
Welt.
Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung nochmal. Ja.
Gerne, Karina.
Wir sind in Verbindung. Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge war hilfreich für dich. Wenn du noch nicht weißt, ob du von der HPU betroffen bist, dann geh am besten erstmal auf hpunju.de/hpu-fragebogen und fülle dort den kostenlosen Fragebogen aus. Wenn du schon weißt, du hast eine HPU und möchtest dich jetzt intensiv um die HPU kümmern, dann geh auf hpunju.de/therapie und hol dir dort weitere Infos zu deiner HPU-Therapie.